Ja, danke für die Einleitung und danke euch allen fürs Kommen am Pfingstsonntag am Nachmittag für die nächsten 45, 50 Minuten. Ein paar Minuten lassen wir am Ende noch für Fragen Q&A übrig. Ich hoffe, ich komme in der Zeit so halbwegs hin, aber ich denke, das werden wir gut hinbekommen. Genau, wie schon erwähnt, mein Titel dieses Vortrags ist Android ohne Überwachung, wie man Free- und Open-Source-Apps am Smartphone nutzen kann. Das ist jetzt noch mein zweiter Vortrag, denn der erste kommt eigentlich dann in einer Stunde. Da haben mich die Organisatoren noch gefragt, ob ich den noch einsprungsweise noch mitmachen kann. Also die Folien sind zu 90% von meiner Seite her final und fertig. Also wenn dort oder da noch ein Tipp fehlt, bitte nachsehen. Ich bin am Vormittag noch an den letzten Slides gesessen. Ja, bevor ich anfange und mich selber vorstelle, möchte ich zuerst auch jemanden anderen vorstellen, der uns über den Livestream heute auch mit zuhört. Und zwar ist es der Michael Obtenacker, der ein oder andere von euch kennt. Ihn vielleicht ist ein Berater und Trainer für Embedded Linux, hat bereits auch zwei Firmen gegründet. Zuerst die Firma Bootlin und die wurde dann größer und größer, Embedded Linux immer mehr. Und er wollte dann wieder im kleineren Umfeld das Ganze machen, hat jetzt wieder eine Firma gegründet mit RootCommit und macht wieder mehr direkt auch im Kundenumfeld und bietet hier auch Embedded Linux Trainingskurse an und arbeitet auch sehr interaktiv. Die Inhalte sind auch unter Open Source zur Verfügung und er ist generell ein sehr begeisterter Anhänger von Open Source und da auch sehr aktiv. Und ich bin mit Michael seit circa einem Jahr auch immer laufend in Kontakt, auch bezüglich dieser Vortragsinhalte und habe ihn auch hingewiesen, er könnte einen Vortrag hier machen. Er hat gemeint, zeitlich schafft das nicht und das Ganze ist unter CC BY SA, also Open Source, wie es lebt und lebt. Und ich habe den Vortrag jetzt ein bisschen erweitert und ja, wir machen jetzt gemeinsam diesen Vortrag immer vollständiger und immer mehr Details mit hinzu. Dann möchte ich mich kurz auch noch selber vorstellen. Mein Name ist Werner Fischer. Ich bin auch schon lange im Linux-Bereich aktiv und habe das Glück, dass mich meine Arbeitgeber dafür auch unterstützen, das machen zu können. War zu Beginn 2 Jahre nach meinem Studium bei IBM und bin dann sehr bald zu Thomas Gren gestoßen, wo ich auch heute noch nach wie vor aktiv bin und arbeite und seit dem letzten Jahr zusätzlich auch beim LPI, im Board of Directors, wo ich auch versuche, das Thema Linux an Schulen voranzubringen, auch aus persönlichem Interesse, aber generell, weil ich denke, das Thema hat auch mehr Aufmerksamkeit verdient. Andere Bereiche, die mich interessieren, ist der Storage Stack. Also wer möchte, kann dann gerne noch für den zweiten Vortrag hier bleiben, da wird es um den Device Mapper gehen. Genau, und sonst generell ums Thema Wissensvermittlung und Wissen teilen. Und um das soll es ja auch heute in den nächsten 40 Minuten ja auch gehen. Doch bevor wir starten, ein paar Fragen. Nachdem wir die Mittagspause gehabt haben, vielleicht noch eine Frage, die nicht auf den Slides vorbereitet ist. Hat jeder genug Kaffee gehabt für den Nachmittag? Ja, okay, ich sehe verhaltenes Nicken. Also ich sehe auch ein paar Kaffeetassen, das schaut schon mal zumindest gut aus. Ich weiß, nach dem Mittagessen ist es immer ein bisschen schwierig. Dann starten wir gleich technisch weiter. Wer nutzt ein Custom-ROM am Smartphone? Okay, das sind jetzt ungefähr 50%, Daumen mal Pi, 50%, okay. Dann splitten wir es auf in 3 Bereiche. Nummer 1, wer nutzt GrapheneOS? Das sind ungefähr 15-20% geschätzt. Wer nutzt LineageOS? Auch nochmal ungefähr 10%. Wer nutzt EOS? Auch nochmal ungefähr 10%. Da haben wir es in Summe jetzt beisammen, die rund 50%. Wer nutzt Stock Android und hat aber F-Droid Store drauf? Okay, auch nochmal 30-40%, das schaut schon sehr gut aus. Sind wir bei 90 in Summe? Wer benutzt überhaupt kein Smartphone? 1, okay. Genau, das war jetzt die letzte Frage hier. Das heißt, 10% bleiben so ungefähr übrig, die Stock-Android verwenden ohne F-Droid und rein auf den proprietären Apps wahrscheinlich unterwegs sind. Also haben wir eine gute Basis, gute Durchmischung und sollte für jeden was mit dabei sein. Genau, vielleicht kurz zu Beginn. Warum hat der Michael diesen Vortrag gestartet und warum führe ich den auch weiter? Was ist der Hintergrund bei der ganzen Geschichte? Also das Hauptziel des Vortrags ist, man hatte standardmäßig Google Play auf dem Android-Smartphone dabei. Aber das hilft nicht sonderlich, dass man Apps mit freier Software findet. Und das, wenngleich auch Android selber auf Komponenten mit freier Software basiert, hat Google jetzt nicht so das Interesse, die Open-Source-Apps da zu fördern, sondern die haben eher ein Geschäftsinteresse, möchten Geld verdienen, Apps verkaufen, 30% von den Umsätzen mitnehmen an der Stelle. Das heißt, dort hat man nicht so den aktuellen Hinweis, was man denn da machen könnte. Mit diesem Vortrag gibt es die Gelegenheit, selber ein bisschen in die Recherche zu gehen, Dinge zu verbessern und so die eigene digitale Hygiene zu überdenken, die man ja auch immer wieder ja hinterfragen kann. Und man findet auch, also auch bei mir selber nach wie vor Punkte, die man durchaus auch verbessern kann. Und darum soll es auch heute gehen, Erfahrungen zu teilen. Also ich werde immer auch ein bisschen in die Runde fragen, ob wer noch weitere Ideen hat und auch Werbung für Open Source am Smartphone machen, auch abseits dieser Veranstaltung im Bekanntenkreis, im Freundeskreis. Speziell, wenn es ums Thema Überwachung geht, gibt es ja mittlerweile zahlreiche Informationen, was alles mit den Daten gemacht wird. Und hier soll es ein bisschen Hinweis geben, wie man sich dagegen wehren kann. Und damit gehe ich auch schon gleich in den Start hinein. Es gab rund 1,5, 2 Jahren diese ersten Enthüllungen von den Recherchen von netzpolitik.org und vom Bayerischen Rundfunk, wo sie sich sozusagen als Interessenten für so Standortdaten ausgegeben haben und diese Ergebnisse dann in einer Recherchedokumentation veröffentlicht hatten. Vielleicht auch kurz nochmal die Frage, wer kennt diese netzpolitik.org-Recherchen? Okay, ungefähr die Hälfte nur. Ein paar Slides von dieser Präsentation, wie sozusagen mit Hilfe des normalen Smartphones im Prinzip es möglich ist, Einzelpersonen sehr leicht und einfach zu überwachen. Was haben dort die Redakteure gemacht? Sie haben sich dem Thema einfach mal genähert und heute mal gesagt, okay, die Smartphones selber, die wissen natürlich sehr viel über uns mittlerweile. Zum Beispiel auch unsere aktuelle Position. Diese Informationen werden von zahlreichen Apps ausgewertet, beispielsweise Wetter-Apps, die eben das lokale Wetter abhängig vom Standort anzeigen möchten und dazu auch diese Informationen naturgemäß auch brauchen. Der Nachteil bei der ganzen Geschichte ist, diese kostenlosen Apps sind ja meistens nicht ganz kostenlos, sondern man bezahlt damit und zwar in Form der eigenen Daten. Das heißt, diese Daten, die man damit erhebt, die werden dann von diesen Betreibern mitunter auch weiterverkauft. Zu was führt das dann? Bei der Recherche haben sie dann festgestellt, dass diese Daten nicht nur für persönliche Daten von normalen Bürgern relevant sind, sondern auch durchaus für Leute im Regierungsumfeld, im Geheimdienstumfeld etc., wo das Ganze natürlich noch viel kritischer wird. Das Ergebnis war, dass auf diese Art und Weise nicht nur Einzelpersonen in Deutschland, sondern also normale Bürger, sondern auch eben Behördenmitarbeiter, Geheimdienstmitarbeiter im Endeffekt identifiziert werden können. Warum ist das Ganze möglich? Das Ganze funktioniert eben so, dass diese Apps diese Daten sammeln. Die werden dann von Datenhändlern ausgewertet, zusammengeführt, auch app-übergreifend zusammengeführt. Und mit Hilfe der Korrelation der Positionsdaten ist es dann ein einfaches, über eine ID dann mitzubekommen, diese Person hält sich nachts in diesem Haus auf, fährt morgens an diese Schule und ist dann tagsüber an dieser Stelle, wo diese und jene Firma sitzt sozusagen. Und auf diese Art und Weise kann man dann relativ leicht Personen identifizieren und wenn man hinfährt und guckt, was steht für ein Name auf dem Klingelschild, lässt sich dann auch herausfinden, welche Person das ist. Wenn man sich fragt, woher kommen diese Daten, darf man das Ganze denn überhaupt machen? Es ist eine rechtliche Grauzone. Die Daten selbst werden von Datenhändlern in den USA verarbeitet und in Deutschland treten praktisch nur Vermittler auf, die die Daten nicht direkt weiterverkaufen und sich auf diese Art und Weise DSGVO-konform verhalten möchten, weil sie keine direkten Daten verkaufen, sondern nur den Kontakt zu diesen Datenhändlern herstellen. Das Interessante bei dieser Geschichte ist, die Redakteure haben nicht mal Geld dafür ausgeben müssen. Sie haben sich eben als Interessenten ausgegeben und haben kostenlos einen Datensatz erhalten, mit dem sie gleich mehrere Millionen Menschen identifizieren konnten. Ein aktuelles Update dieser Recherche ist auch in einer Arte-Dokumentation zu sehen. Den Link habe ich auch hier eingeblendet und ist in den Folien ebenfalls auch verlinkt. Ist eine rund einstündige Recherche, jetzt circa 2-3 Wochen alt, also am aktuellen Stand, auch ausgeweitet, aktualisiert. Interessanterweise sind auch Redakteure vom französischen Le Mans mit dabei. Und die haben bei der Recherche dann zufällig selbst entdeckt, dass die eigene App von Le Mans auch Daten sammelt und diese auch teilt. Das heißt, manchmal passiert sogar unwissentlich, dass durch Einbindung gewisser APIs, durch gewisser angenehmer Funktionalität sozusagen, das Ganze einhergeht und die App-Hersteller sich selbst gar nicht darüber im Klaren sind, dass die Daten tatsächlich weiterverkauft werden. Und das Gleiche ist beispielsweise auch bei Wetter Online passiert, ist auch ebenfalls Thema in dieser Recherche. Auch dort war es der Fall, weil einer der Redakteure sich im Datensatz auch selbst gefunden hat und ganz überrascht war, weil er praktisch nur einer einzelnen App, der Wetter Online App, Zugriff auf die Standarddaten gewährt hat. Und im Zuge der Recherche ist man bei Wetter Online auch selber erst draufgekommen, dass diese Daten sozusagen geteilt werden und über den Weiterverkauften zur Verfügung stehen. Das heißt, man sieht, wie viel es eigentlich an diesem Thema zu tun gibt und wie relevant das für einen jeden von uns ist und welche Möglichkeiten es gibt, um sich dem etwas zu entziehen. Das soll ihm dieser Vortrag auch zeigen. Wie gesagt, diese Dokumentation, ich kann jedem empfehlen, die Stunde mal durchzusehen. Es erhöht tatsächlich die Awareness, dass man sich bewusst wird, es macht Sinn, kein Stock-Android zu verwenden, sondern sich zu überlegen, was kann ich tun, um meine Daten etwas zu schützen, oder wenn ich ein Stock-Android nehmen muss, was kann ich zum Beispiel mit Open-Source-Apps machen, um das zu minimieren. Nachdem es so bunt gemischt ist, kurzer Überblick über die unterschiedlichen Möglichkeiten, Android zu nutzen. Stock Android, das Standard Android, ist ja der einfachste Weg, wie man ein Smartphone nutzen kann natürlich, ist auch für Anfänger empfohlen, das zu machen. Man kann aber auch dort bereits die digitale Hygiene verbessern, indem man Schritt für Schritt Open Source Apps installiert und die nach und nach sozusagen als Ersatz für proprietäre Apps nutzt und diese dann, wenn man dann an die Open-Source-App gewöhnt ist, die proprietäre App dann sozusagen nach und nach entfernt oder nicht mehr weiter nützt. Also genau im Sinne des DIDES, die Initiative, die jetzt ja seit einigen Monaten sehr aktiv wirbt, jeden ersten Sonntag des Monats etwas für die digitale Unabhängigkeit zu tun, ein guter Ansatz. Und die erste, die ich hier auch da nennen möchte, an der Stelle als nächste Alternative, die komplett ohne Stock Android funktioniert, ist die Android-Variante iOS. Die wurde vom ursprünglichen Gründer von Mandrake, vom Gail Duval, begonnen, auch als Ziel sozusagen, um diese Überwachung zu minimieren. Der Schwerpunkt liegt dort beim Datenschutz, das heißt vor allem Tracker zu blockieren, mitunter auch die Option, dass man Standarddaten sozusagen spoofen kann, dass nicht der echte Standard, sondern ein ungenauerer Standard bereitgegeben wird, oder automatisch ein Tor-Netzwerk zu nutzen, um die IP-Adresse zu verschleiern. Der zweite Schwerpunkt ist, FOSS-Apps zu nutzen. Es sind bis auf eine App, bis auf die Karten-App, sind alles Open-Source-Apps standardmäßig mit dabei. An der Karten-App arbeiten sie dann dazu auch später noch mehr. Und technisch funktioniert das als Fork von Linux OS, basiert eben auf dem Android Open Source Projekt und funktioniert eben per Default ohne Google-Dienste. Das Tolle ist, es funktionieren dennoch so rund 99% aller Anwendungen, weil es im Hintergrund MicroG nützen, das ist ein Framework, das eben die Google-Dienste emuliert, ohne dass man selber an der Stelle Google nutzen muss. Selbst Banking-Apps funktionieren in der Regel damit. Nicht alle Apps, also Dinge wie Google Pay funktionieren dann meist dann nicht, aber grundsätzlich werden mittlerweile sehr viele Geräte unterstützt, die iOS-tauglich sind, wo man sich selber iOS drauf installieren kann. Alternativ, wenn man jetzt nicht so im Thema Images aufspielen auf dem Handy ist, kann man auch vorkonfigurierte Smartphones erwerben. Genau, das ist so dieser grobe Überblick über iOS an der Stelle. Ein wichtiger Hinweis vielleicht, wenn ich gleich auch nächstes zum GrapheneOS komme. iOS ist auch dabei, dass sie eine Voice-to-Text-Funktion mit einbauen oder eingebaut haben vor einem Jahr. das ist über ein kostenpflichtiges Abo erhältlich und dort sagen sie auch mittlerweile klar, dass dort im Hintergrund OpenAI verwendet wird, um dieses Ganze auch umzusetzen. Sie haben einen Proxy dazwischen gestellt, um das Ganze möglichst datenkonform zu halten, ist aber auch ein Feature, das nicht standardmäßig aktiviert ist. Genau deshalb hier nur zur Vollständigkeit. Wie sieht das Ganze aus? Tracking-Zugriffe werden blockiert. Es gibt eine Übersicht pro App. Ich habe von meinem bisherigen iOS-Smartphone, das ich seit knapp zwei Jahren genutzt habe, hier mal einen Screenshot von der App der Deutschen Bahn gemacht. Man kann sehr gut lesen in der Mitte, wie viele Tracking-Zugriffe die App machen wollte in rund zwei Jahren. Also da kann man sich schon vorstellen, wie häufig die Position dann auch übertragen werden kann an der Stelle und wie genau man dadurch auch identifizierbar ist. Lustigerweise hat das jetzt bei der Deutschen Bahn mir abgenommen. Ich weiß den Grund noch nicht genau dafür, ob sie jetzt wirklich was geändert haben. Das müsste ich noch näher recherchieren an der Stelle. Aber grundsätzlich sieht man, das Ganze funktioniert. Es wird geblockt. Man bekommt auch jeden Sonntag die Übersicht, wie viele Zugriffe das geblockt wurden und kann damit praktisch nicht mehr so gläsern durchs Leben gehen. Für Leute, die noch weitergehen möchten, wo es hier im Raum ja auch durchaus viele davon gibt, die wir schon gesehen haben, geht Graphene OS diesen Schritt noch weiter. Dort liegt der Schwerpunkt absolut am Thema Datenschutz. Noch einen stärkeren Fokus auf Sicherheit. Ich kann es auch ausschließlich aktuell mit Google Pixel-Geräten verwenden, aufgrund auch der HABE-Architektur, der Sicherheitsarchitektur mit eigenen Chips, die dort zum Einsatz kommen. Habe dann noch weitere Möglichkeiten, dass ich zum Beispiel einzelnen Apps den Zugriff aufs Netzwerk verweigern kann. Das sind Dinge, die ich unter iOS nicht machen kann. Das heißt, wirklich für die Hacker, für die Geeks unter uns ist das System, was wahrscheinlich dann am weitesten glücklich macht, weil auch das technische Verständnis dann an dieser Stelle auch so weit vorhanden ist. Es ist komplett frei von Google, standardmäßig, selbst MicroG ist nicht mit dabei. Man kann allerdings Google Apps in einer Sandbox auch nutzen, das heißt, die laufen dann auch isoliert. Und ja, ist ein unabhängiges Projekt, es gibt eine umfangreiche Doku und was ich hier auch sehr stark empfehlen kann, ist ein sehr aktueller Podcast von Heise Security, der kam vor circa drei Wochen mit dem Christopher Kunz auch raus, dauert 2 Stunden 15 Minuten, habe ich mir kürzlich auf einer Autofahrt auch angehört und ja, das kann ich auch empfehlen für jeden, der in Graphene OS noch tiefer einsteigen möchte. Wenn jetzt ein... Okay, eine Frage an der Stelle?
Ich habe das leider gesehen, ich bin jetzt ein Alternativscreen-Lass. Eine Frage ist die Security. Einerseits möchte ich meine Daten nicht freigeben, andererseits merke ich, dass ich immer mehr gezwungen werde, meine Daten zum Beispiel zur Not auf Google zu schieben oder so. Ich hatte ein konkretes Beispiel. Wir haben so ein Elektroauto, wo ich wusste, wo Laden und E.ON gab. Und diese App konnte ich nur über Android oder Google mit einer E-Mail-Adresse von Google installiert, okay. Um dann überhaupt bezahlen zu dürfen, ansonsten ist es auch so.
Ich kann
kurze Frage kurz Sache,
wiederholen.
Kannst du kurz die Frage, danke.
Genau, also die Frage ist, was kann ich denn tun, wenn ich immer mehr Apps habe, die diese Daten haben möchten, sozusagen die Installation verweigern oder die Funktionalität verweigern, wenn ich meine Daten nicht preisgebe. Und das Beispiel war hier, das Nutzen eines E-Cars und zum Laden mit der jeweiligen App war eben gefordert, eben für den Ladeservice eine E-Mail-Adresse von Google zu nutzen, wenn ich das richtig verstanden habe, um den Ladevorgang auch starten zu können. Oder bei Apple mit Apple Pay, dass ich mit Apple Pay oder mit Google Pay das an der Stelle bezahlen muss, um das überhaupt nutzen zu können. Also es geht im Endeffekt um die Frage der Bezahldienstleistung sozusagen, die ich nur über Google Pay oder Apple Pay erwerben kann, um das Ganze zu nutzen. Also es ist eine sehr gute Frage, es sind auch Dinge, auf die man in den Alltag stößt. Es lässt sich aktuell nicht immer zu 100% alles umsetzen. Und da stellt sich dann oftmals die Frage, ob mich der jeweilige Anbieter zu sehr einschränkt in der Wahl, beispielsweise meines Zahlungsmittels. Bin ich da wirklich autark, um frei wählen zu können. Meine Erfahrung, und da kann ich auch auf den Punkt zurückkommen, wo ich den Podcast gehört habe, ich habe gesagt, ich war mit dem Auto unterwegs, ich war mit dem Elektroauto vom Carsharing unterwegs, sozusagen, normalerweise fahre ich mit der Bahn und habe auch dort die Erfahrung gemacht, eben wie kann ich dann bezahlen, sozusagen, wie ist das an der Stelle möglich und da gibt es auch Apps, wo ich die Ladepunkte sehe und dann auch überprüfen kann, mit welchen Dienstleistern kann ich bezahlen und kann ich direkt mit Kreditkarte bezahlen. Das ist dann meine Empfehlung, auch Ladepunkte anzufahren, die mir diese Wahl freilassen und mich nicht zwingen, Google Pay oder Apple Pay dann an der Stelle zu nutzen.
Also noch eine Anmerkung, da wegen so einer Elektrokarre, das betrifft unabhängig. Geht es besser so? Okay. Unabhängig jetzt vom Antrieb vom Auto. Ich habe es jetzt gesehen, wir mussten uns leider ein neues Auto kaufen, wie da auch die Überwachung ist und gerade auch mit Standortdaten. Also ich muss nicht wissen, wo meine Frau gerade das Auto abgestellt hat.
Ja, also gerade mit dem Auto ist nochmal ein weiteres Thema, weil das im Endeffekt wieder wie ein Smartphone die Daten teilt und da habe ich ganz, ganz wenig Möglichkeiten, weil dort gibt es keine Open-Source-Firmware fürs Auto, dass ich das nutzen kann. Also das ist in der Tat ein Thema. Also mit der Bahn fahren, ist eine Möglichkeit, oder ein Carsharing-Auto zu nutzen, dann nutzen es zumindest unterschiedliche Leute, die miteinander möglichst wenig zu tun haben. Mir ist bewusst, das klappt in der Praxis nicht immer, aber man kann zumindest auch nachbauen, auch beim Hersteller nachfragen. Genau, aber ich könnte danach gerne nach und vor auch noch weiter in die Details damit reingehen. Aber man sieht, das Thema, das bewegt sehr viel und ist auch ein guter Anknüpfungspunkt. Ich habe auch einen Tag lang überlegt, so lange hatte ich Zeit, um zu sagen, mache ich diesen Vortrag noch dazu oder nicht. Weil eigentlich habe ich mir geschworen, ich mache nie mehr zwei Vorträge auf einer Konferenz. Ich habe mir letztes Jahr in Amsterdam beim Open Source mit dem Fuß gebrochen, weil ich ein bisschen zu viel Stress hatte und dann einen Radfahrer übersehen hatte. Aber das Thema liegt mir auch so am Herzen, dass ich einfach da auch jetzt weiter reingehen möchte und die halbe Stunde da jetzt auch noch nutzen werde, um diese Dinge auch vorzustellen. Deshalb starte ich gleich für alle, die Stock Android verwenden, mit F-Droid als Möglichkeit, einen App Store raufzugeben, um Open Source Apps zu bekommen. Ich kann es nicht über Google Play installieren, ich muss mir die APK-Datei herunterladen, um das Ganze installieren zu können und um dann Zugriff auf Apps zu haben, die nicht eben im Google Play Store zu finden sind. Was man hier auch links oben sieht, den Screenshot habe ich heute Vormittag noch im Speakers Room aktualisiert. Seit kurzem blendet F-Droid ein, dass eben F-Droid ja unter Angriff leidet sozusagen. Also Google möchte ja praktisch die Möglichkeiten einschränken, wie man Apps teilen kann, dass man sich bei Google registrieren muss, kostenpflichtig registrieren muss, was natürlich das Modell von F-Droid in vielen Bereichen gefährden würde. Deshalb auch die Empfehlung, auf die Webseite keepandroidopen.org raufzugehen. Da gibt es Möglichkeiten, das ganze Thema zu unterstützen, dass man auch praktisch mit Gesetzesvertretern, mit Leuten aus dem Parlament Kontakt aufnimmt, hinschreibt, es ist wichtig, dass man hier Wahlfreiheit hat und dass man nicht eben von Google gezwungen wird, gewisse Dinge einzuhalten, um eben dort Apps teilen zu können. Es wäre ein eigener Vortrag für sich, also da auch gerne reingucken in das Thema. Es war auch auf der FOSDEM ein großes Thema, da gibt es mehrere Vorträge zum Nachhören, speziell um das Thema keepandroidopen.org. Neben F-Droid gibt es den Aurora Store, das ist eine Alternative zu Google Play, ist im Endeffekt so eine Art Proxy, die anonymisieren dazwischen. Man kann eben alle kostenlosen Apps aus dem Google Play Store an der Stelle auch nutzen. Die Apps werden anonym heruntergeladen. Bezahl-Apps würden nur funktionieren, wenn man sich registriert, dann braucht man diese Zwischenschicht ohne dies nicht, also das eignet sich jetzt rein für kostenlose Apps, ist eben eine Möglichkeit sozusagen an Apps in den Play Store ohne die Zuordnung über die Google-ID zu gelangen. Bewegt sich recht, ich glaube, eher in einen Graubereich, aber das Projekt gibt es nach wie vor. Ich selbst nutze iOS, jetzt habe ich da auch nicht die Notwendigkeit, das zu nutzen, das habe ich selber nicht im Einsatz. Womit ich jetzt auch schon beim App-Launch, beim App-Store von iOS bin, auch hier habe ich den Screenshot am Vormittag noch aktualisiert, weil sich das auch wieder etwas weiterentwickelt hat. Es ermöglicht den anonymen Zugriff auf die kostenlosen Apps im Google Play Store und auf alle Apps im F-Droid sozusagen. Wirbt aber im Gegensatz zu Google Play für Open-Source-Apps. Wenn ich jetzt nach einer App suche, sehe ich die normalen Apps aus dem Play Store, die Open-Source-Apps und noch Web-Apps in einem dritten Reiter an der Stelle. Die Aktualisierung erfolgt sehr bequem. Ab und zu kann es sein, dass der Zugriff nicht funktioniert, dass man den anonymen Zugriff erneuern muss. Aber unterm Strich auch nach 2 Jahren Verwendung kann ich sagen, ich bin damit soweit ganz zufrieden. Und er ist vorinstalliert auf dem iOS-Betriebssystem. Da haben wir noch eine kurze Frage, die mache ich jetzt noch gleich und die weiteren Fragen nehmen wir dann am Ende, dass wir dann zeitlich durchkommen. Das Mikro kommt rum, dass man es auch im Stream hört.
Wenn der Store Zugriff auf beide Play Stores hat, Es gibt ja etliche Apps, die sowohl im Play Store sind als auch bei F-Tweet,
korrekt,
wobei Sie in der Play Store-Variante ja noch diversen Müll mitführen müssen aufgrund von Google.
Genau.
Welche würde er denn dann nehmen? Nimmt er von sich aus dann die F-Droid-Variante?
Die ich auswähle. Also ich habe das dann übersichtlich angezeigt. Ich habe den Screenshot leider jetzt nicht mit drin. Ich sehe, was aus dem Play Store kommt, was aus dem F-Droid-Store kommt in der Mitte. Das heißt, das kann ich dann als Benutzer ganz bewusst wählen, welche
Variante. Das heißt, Doppelte würde er dann,
es ist dann doppelt drinnen, genau.
Und
genau,
sagen,
es ist doppelt drinnen, genau.
Okay.
Aber ich habe in der Mitte den Hinweis auf die Open Source Apps und damit kann ich mich auf das dann auch konzentrieren. Genau, und damit wäre ich schon jetzt beim ersten weiteren Thema, bei den Interface-Apps, und jetzt kommen nach und nach App-Empfehlungen, die man meist im App Store findet, sozusagen. Entschuldigung, im F-Droid Store oder bei iOS im App Store, die man eben Open-Source-Nutzung an der Stelle ermöglichen. Ein Bereich, mit dem man eigentlich täglich zu tun hat, ist natürlich der Launcher. Da ist eine Empfehlung von Michael Obtenacker, der KISS-Launcher, der ist sehr einfach aufgebaut, räumt den Bildschirm komplett auf, zeigt eigentlich nur die zuletzt verwendeten Apps und Aktionen, also beispielsweise Telefonate an. Die Suche geht viel schneller, man muss sich nur die Namen der Apps merken, das heißt, man tippt den Teil des App-Namens ein. Ist auch in Google Play verfügbar und eben auch im F-Droid und ist in der Nutzung sehr, sehr bequem und durchaus als Launcher an der Stelle zu empfehlen. Ein kleines Bonustool, jetzt ist nicht direkt ein Launcher, aber was sich auch bei mir in der Vortragsvorbereitung auch bewährt hat. Es gibt, wenn man die Developer-Apps, die Entwickleroptionen nützt, gibt es auch nette Tools, die mir ermöglichen, den Inhalt meines Screens direkt auf Linux herumzuspiegeln, sozusagen. Das funktioniert mit den SCR CPY Screen Copy, nennt sich das, glaube ich. In FlatHub findet man es am besten über das Aurink-Tool, das heißt einfach auf FlatHub diese App suchen, das USB-Debugging am Smartphone aktivieren. Und man kann damit auch praktisch Sessions auch ordentlich aufzeichnen. Es funktioniert wirklich tatsächlich sehr einfach über WLAN, braucht auch nicht mal ein Kabel und eignet sich zur weiteren Dokumentation auch sehr, sehr gut. Im Bereich Sicherheit gibt es auch eine Menge Apps. Speziell dort ist es auch relevant zu gucken, wo die Daten hingehen. Vielleicht die erste Frage, wer nutzt einen Passwortmanager? Okay, rund 90% ungefähr, also für den restlichen 5-10% kann ich es auch sehr stark empfehlen. Ein Beispiel hier ist Bitwarden, mit dem ich eben starke Passwörter nutzen kann. Ich sehe am Bildschirm standardmäßig nicht. Ich kann synchronisieren zwischen Smartphone, Desktop und eben auch Browser-Erweiterungen. Ich kann es mit dem Fingerprint entsperren, kann deren Server kostenlos nutzen oder einen eigenen bereitstellen, habe an der Stelle mehrere Möglichkeiten und ist sehr einfach auch in der Verwendung. Wenn es um Zwei-Faktor-Themen geht, gibt es beispielsweise FreeOTP Plus als Zwei-Faktor-Authentifizierungs-App, kann ich eben als Ersatz für Google Authenticator oder Microsoft Authenticator verwenden. Generell Zwei-Faktor ist so ein Must-Have im Vergleich zu SMS, die anfällig für SIM-Kartenangriffe sind, da auch zu empfehlen, eine solche App an der Stelle auch zu nutzen. Alternative Apps, die ich jetzt nicht ganz im Detail zeige, ist KeePass.dx, ist auch ein Passwortmanager, der eben auf dem KDBX-Format von KeePass basiert. Ich kann auch dort die Datenbankdatei beispielsweise über einen eigenen Sync mit Desktop-Apps sharen. Wenn man am Desktop dann unterwegs ist, kann ich KeePass XC empfehlen. Also einer der Hauptentwickler lebt, glaube ich, auch in Freiburg im Breisgau. Also viele Entwickler von Open-Source-Apps, das ist generell zu beobachten, kommen eigentlich aus dem zentraleuropäischen Raum, kann ich mal sagen. Also man glaubt nicht, auch wenn man sagt, okay, USA ist immer sehr weit vorne, wie viele Entwickler eigentlich hier sitzen, das wird oft wissentlich oder ich denke unwissentlich oftmals übersehen. Das Gleiche gilt auch für Privacy ID, auch eine Zwei-Faktor-App, auch da ist der Cornelius Köbel, der da recht aktiv ist, auch der sitzt in Deutschland, kann auch serverseitig mit Open-Source Anwendung verwendet werden oder Standalone oder auch Dinge wie der YubiKey Authenticator, wo ich meinen YubiKey dann auch über NFC an der Stelle auch nutzen kann. Speziell im Sicherheitsumfeld würde ich da auf alle Fälle empfehlen, hier auf Open Source Apps zu setzen und es gibt jetzt aus meiner Sicht keinen zwingenden Grund, Google Authenticator beispielsweise an der Stelle zu nutzen. Nächstes Thema, Fitnessuhr. Ich muss gestehen, ich habe die meine jetzt nur deshalb oben, weil mir meine andere normale Uhr runtergefallen ist und gerade in Reparatur war und ich sie noch nicht abgeholt habe. Ich habe vorhin auch noch einen Hinweis bekommen, dass ich etwas unter Stress bin. Das war so 15 Minuten vor dem Vortrag. Also die Dinge scheinen zu funktionieren. Und gerade da möchte ich auch, dass diese Daten, dass ich 15 Minuten vor Vortragsbeginn unter Stress gelitten habe, jetzt sozusagen nicht an Google oder ähnliche Konsorten weiterleiten. Und die gute Nachricht ist, auch hier gibt es Apps, und zwar eine Menge coole Apps, und die vor allem auch sehr aktiv sind. Also Beispiel hier, das funktioniert auch hier mit dieser Garmin-Uhr, ist Gadget Bridge, ist in meine FOSS-Anwendung, mit dem ich eben Smartwatches, Armbänder, Kopfhörer und solche Dinge koppeln kann, ohne dass ich deren Cloud verwenden muss. Und man sieht es hier, in der ersten Variante vom Vortrag von Michael waren 150 Geräte unterstützt. Letzten Mal hat er den nächsten Vortrag gemacht, waren 335 und jetzt sind es 456. Der Michael wird Ende Mai den Vortrag dann nächstes Mal halten, dann sind es vielleicht schon 500 Geräte, die unterstützt werden. Und das Nette ist, wenn man selber ein Gerät hat, das noch nicht unterstützt wird, dann helfen die Entwickler hier sehr gerne, die Unterstützung einzubauen. Das heißt, man muss jetzt kein Entwickler sein, um die eigenen Devices da reinzubekommen, sondern es reicht, dass ich ein Ticket aufmache, ein paar Details bekannt gebe und so schnell kann ich auch hier Unterstützung bekommen. Und das ist für mich auch wieder so ein Paradebeispiel, das einfach schön zeigt, wie toll und nett Open Source funktionieren kann. Es helfen einfach mehrere Leute zusammen. Und es spielt jetzt keine Rolle, dass irgendwer irgendwas jetzt in irgendeine Richtung hier für diese Entwicklung bezahlen soll, sondern es gibt einfach auch in diesem Beispiel halt Entwickler, die einfach Lust drauf haben und das Ding teilen möchten. Und im Enterprise-Umfeld gibt es meistens dann Modelle, wo man eben sagt, man bietet Support an und kann damit auch mittlerweile Geld verdienen. Und das soll auch so sein, um eben das auch nachhaltig gestalten zu können. Genau, also lass dich an der Stelle auch anbinden. Ich brauche eine bestimmte Firmware-Version, die ich zumindest drauf haben soll. Dann klappt das Ganze. Was gibt es neben Gadgets? Ich kann auch natürlich das Smartphone selber jetzt als Tracking-App, als Sport-App nutzen und beispielsweise jetzt nur mit einem Brustgurt verbinden. Auch hier gibt es Möglichkeiten. Da gibt es OpenTracks beispielsweise als Open-Source-App, die ich dann auch mit OpenStreetMap-Daten in weiterer Folge kombinieren kann. Auch da ist dann das Ganze möglich, offline zu nutzen, ohne diese Fitnessdaten in irgendwelche Clouds zu laden, wie es ja mitunter auch schon im militärischen Umfeld passiert ist. Also es gab ja auch schon Berichterstattungen, wo es im Rauf zutage kam, okay, dort wird die Militärbasis sein, weil dort drehen die Soldaten immer die Trainingsrunden. Und also das zeigt auch, dass das Thema oder die Sensibilität für das Thema nicht überall so hoch ist, wie es hier auf der Veranstaltung auch bereits der Fall ist. Genau, gibt es noch ein USM-Dashboard für OpenTracks, das ist eine Kombi-App, dass ich dann das Ganze dann in OpenStreetMap dann auch noch schön darstellen kann und dann auch einen netten Überblick hierbei bekomme. Womit wir beim Thema Navigation sind, auch hier gibt es eine Menge Apps. Am meisten bekannt ist Osmand, Offline Maps und Navigation. Ich kann mir die Apps runterladen. Der Michael Optinak hat das auch mal 4 Wochen in den USA verwendet. Das war, glaube ich, vor Trump seiner Zeit, dass er dort war. Also der Vortrag, den hat er ursprünglich schon vor 2 Jahren das erste Mal gehalten, der ist weitergeführt worden. Und hat es auch zum Großteil für seine Navigation verwendet. Und es war für ihn auch oftmals sehr wertvoll, das habe ich auch selber in den Alpen auch schon erlebt, diese Offline-Maps sind dann tatsächlich wertvoll, wenn man keine Netzwerkverbindung hat für eine Weile, dass man auf dem Wanderweg bleibt. Also auch allein aus dieser Argumentation aus ist es sehr hilfreich, diese Informationen bereit zu haben. Der Nachteil ist, ich habe keine Live-Verkehrsinformationen. Das ist am Wanderweg nicht so kritisch wie beim Autofahren. Und auch hier gibt es verschiedene Varianten sozusagen. Interessanterweise hier, wenn ich es über F-Droid installiere, kann ich es unlimitiert verwenden, ohne zu bezahlen. Grundsätzlich empfehle ich aber natürlich, dass man die Entwickler versucht, in irgendeiner Art und Weise auch zu unterstützen. Also auch hier, wenn es Projekte gibt, wo man Sticker mitnehmen kann, gerne auch ein bisschen Geld reinwerfen. Also man hat ja alle was davon, wenn die Leute auch tatsächlich auch dann auch Geld damit verdienen. Aber wenn man möchte, dass man eben nicht getrackt wird über Google, dass ich diese App nutze und verwende, dann kann man das ja dann auch über eine Spende beispielsweise machen. Einen Schritt weiter oder ein bisschen ein anderes Modell geht dann Organic Maps. Das passiert ebenfalls auf OpenStreetMap, hat noch mehr den Fokus auf die Navigation selbst, auf die Kartendaten alleine. Ihm fehlen aber auch noch Live-Verkehrsinformationen. Letztes Jahr gab es dann einen Fork, Comaps, da gab es Unstimmigkeiten im Projekt, die man hier auch nachlesen kann. Als Anwender ist unterm Strich relativ egal, welche der beiden Apps ich an der Stelle nehme. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich diesen Fork auch auf alle Fälle an der Stelle erwähnen. Das Thema Maps ist die einzige App derzeit beim iOS, wo eben keine Open-Source-App vorinstalliert ist. Es gibt eine Navigations-App, die jetzt selber noch nicht Open-Source ist. Man kriegt aber noch einen Screenshot von Organic Maps mit dabei. Also man sieht auch die ganzen Daten, Restaurants etc. sind dort auch mit anzeigbar. Genau, und da bin ich jetzt bei dem Thema Cardinal. Das ist der Open-Source-Name für die App, die dann Morena standardmäßig im iOS nutzen möchte. Da arbeiten die iOS-Entwickler derzeit dran. Da gab es auch einen Vortrag auf der diesjährigen FOSDEM. Der Link zu diesem FOSDEM-Talk ist auch auf dieser Webseite mit angeführt. Das heißt, da ist auch das Ziel, das möglichst nahe an das Nutzererlebnis von Google Maps zu bringen, sozusagen. Das heißt, auch dort ist Arbeit unter der Haube, die schon passiert. Das heißt, es gibt auch Dinge, die jetzt noch nicht zu 100% abgedeckt sind, bereits in Entwicklung, um eben noch näher an das Ziel zu kommen, Google komplett zu ersetzen. Weiter im Navi-Bereich ist Street Complete. Da kann man OpenStreetMap-Daten vervollständigen in der Umgebung. Das macht auch durchaus Spaß und man kann auch ein bisschen danach süchtig werden, wenn man schaut, man möchte die Daten in der eigenen Umgebung immer besser machen. Auch selber bei uns in der Nachbarschaft habe ich noch ein paar Häuser, die ich nachzeichnen muss. Das sind meistens dann die Themen, wie bei den meisten von uns allen. Es gibt viele interessante Dinge und ab und zu fehlt dann einfach die Zeit dafür. Aber das geht auf die Schnelle sozusagen, das heißt aufs Android-Handy raufgeben und dann kann ich es auch von unterwegs machen, um diese Daten zu vervollständigen und der Allgemeinheit auf diese Art und Weise etwas zurückzugeben. Ich möchte es auch deshalb unterstreichen, weil eben die meisten Open-Source-Navi-Apps auf OpenStreetMap-Daten basieren. Das heißt, je besser die OpenStreetMap-Daten sind, umso besser können diese Apps auch funktionieren. Also gerne auch im Nachgang an den Vortrag beim OpenStreetMap-Stand vorbeikommen und sich mit den Leuten dort unterhalten. Die machen ja echt wertvolle Arbeit, die diese ganzen Apps dann erst auch ermöglichen. Genau, also auch hier nochmal die Möglichkeit, was hier passiert ist. Man kann das ergänzen und im Augenblick dann hochladen. Nächster Bereich im Bereich der Apps, da auch ein Danke an jemanden, der jetzt bei uns im Raum sitzt, also, den habe ich dann ganz am Ende noch mit dabei, also gerne auch Hinweise zurück. Die Öffi-App ist eine sehr coole App, die zeigt, wo und wann Bahnen und Busse fahren, inklusive Verspätungen und auch Schienenersatzverkehr und für mehr und mehr Verkehrsunternehmen in Europa und auch darüber hinaus. Und das Schöne ist, diese Öffi-App kann ich am Smartphone nutzen. Das ist egal, ob ich jetzt in Oberösterreich bei mir im Dorf sitze und nach Linz kommen will oder ob ich hier in Chemnitz sitze. Diese Slide, die habe ich nicht in Chemnitz fertiggestellt, sondern noch zu Hause. Deshalb ist hier praktisch der Weg von unserem Dorf nach Linz zu sehen sozusagen. Man sieht, es gibt 2-3 Buslinien, die hier alle Stunde ungefähr in etwa unterwegs sind. Aber auch für die Anreise heute Morgen von der Jugendherberge hierher haben wir die App genutzt, um zu gucken, wann müssen wir denn herkommen, dass wir rechtzeitig hier am Veranstaltungsgelände auch sind. Also die kann ich auch sehr stark empfehlen. Man muss nur den jeweiligen Verkehrsverbund auswählen, in dem man sich gerade befindet und kann dann Start und Ziel eingeben und ist dann immer up to date, ohne die App des jeweiligen lokalen Verkehrsverbundes nutzen zu müssen, wo ich vielleicht nicht einmal den Namen des lokalen Verkehrsverbundes weiß, weil ich jetzt das zuvor nicht wusste, dass der VMS hier in dieser Region zum Beispiel heißt. Was sind Probleme mit Navi-Apps zum Teil? Es kann manchmal je nach App ein bisschen, zumindest in der Vergangenheit, dazu kommen, dass die genaue Position etwas dauert, bis man die dann auf Google-freien Geräten dann hat sozusagen. Auch da gab es einen Vortrag letztes Jahr auf der FOSDEM mit dazu. Das Thema habe ich jetzt nicht mehr bis ins letzte Detail recherchiert, aber das sind so Stolpersteine, über die man nach und nach etwas drüber fallen kann. Okay, um durch die Slides durchzukommen, drücke ich ein bisschen auf die Tube. Telefonie gibt es beispielsweise Fossify Phone. Fossify ist generell eine Sammlung an mehreren Apps, also die bieten auch für Dinge wie Kalender, für Galerie etc. Apps an. Ich habe es mir auch noch nicht alle im Detail angeguckt. Aber ich kann damit eben die Standard-Androids nach und nach ersetzen und auch auf diese Art und Weise mehr Schwerpunkt auf das Thema Datenschutz legen, um eben sicherzustellen, dass manche Informationen eben nicht an Google weitergehen. Genau, kann es auch auf mehreren Arten und Weisen konfigurieren. Linfon ist ein SIP-Client, also wenn ich SIP zur Telefonie nütze, kann ich Linfon nutzen, wird von einer französischen Firma bereitgestellt, auch über F-Droid oder Google Play verfügbar. Gibt es auch für den Desktop, genau, hatte ich selber auch schon vor 15, 20 Jahren, glaube ich, genutzt, also auch ein Projekt, das es schon sehr, sehr lange gibt. Das ist ja auch mitunter immer ein Thema, gibt es die Software noch in 3-4 Jahren? Da macht es Sinn zu gucken, wie lange gibt es die Software? Okay, die gibt es seit 17 Jahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es die nächsten 10 Jahre auch noch funktioniert, relativ hoch. Callblocker gegen Spam-Anrufe. Ich selber habe es noch nicht verwendet, der Michael hat es verwendet. Qualität war unterschiedlich. Muss man den aktuellen Stand auch wieder mal nachgucken. Also es gibt nicht für jede App immer die 100% perfekte Lösung, aber dennoch im Slide sitzt hier ein Hinweis, was man an der Stelle eben auch machen kann. Auch Möglichkeit kann ich sagen, okay, ist das jetzt ein gültiger Anruf, ja oder nein? Ist es ein Spam-Anruf oder nicht? Genau, um das Ganze auch ein bisschen zu trainieren. Für normale SMS-Benachrichtigungen, die man dennoch nach und nach immer wieder mal bekommt, gibt es Quick-SMS, ein Fork der Standard-Android-App, wie es aussieht. Kann es etwas bunter gestalten, hat es dann auch unabhängig, wird auch aktiv gewartet. Ich habe vor ein paar Tagen aufs GitHub geguckt. Also auch hier gibt es Möglichkeiten, standardmäßig was anderes als die Default-Anwendungen zu nutzen. Signal werden die meisten wahrscheinlich verwenden. Kurze Frage, wer nutzt Signal? Okay, hätte ich besser gefragt, wer nutzt nicht Signal, weil das waren jetzt, ja genau, es waren 4, okay. Also fast alle nutzen Signal an dieser Stelle. Da brauche ich ja nicht mehr viel dazu sagen. Man muss jetzt die Telefonnummer nicht mehr weitergeben, wie es früher der Fall war, sondern kann einen Benutzernamen verwenden an der Stelle. Genau. Das sind die Daten von Michael, der den Vortrag hauptsächlich eben wartet. Der steht auch über Signal gerne zur Verfügung. Neben Signal gibt es aber noch weitere Möglichkeiten, auf Signal zuzugreifen über Molly. Das ist ein unabhängiger Signal-Fork. Der ist bei der Installation ein bisschen trickier, weil er praktisch nicht direkt über F-Droid erreichbar ist. Also wenn ich in F-Droid reingehe, sehe ich es nicht direkt. Der Hintergrund ist einfach, derjenige F-Droid kompiliert ja die Daten oder baut die Pakete ja alle selber. Das heißt, da wird der Quelltext hochgeladen und das APK-File wird dann selber dann dort erstellt. Und das geht bei komplexen Anwendungen nicht immer. Also speziell bei so Messenger-Anwendungen geht das nicht immer. Deshalb bauen die sozusagen die APK-Datei selber und stellen ein Repo zur Verfügung, über das man dann das einbinden kann. Ich selbst habe es noch nicht probiert, aber es bietet eine Möglichkeit, dann tatsächlich noch einen anderen Code sozusagen für die Signalnutzung zu verwenden. Thunderbird Mobile als Mail-App ist eben aus der K9-Mail-App herausgegangen, die ist auch weiterhin gewartet, wird erst in einem Rebranding. Das Tolle ist, ich kann es sehr einfach einrichten. Wenn ich Thunderbird am Desktop nutze, kann ich einen QR-Code das gleich im Handy mit übertragen und ist auch der Mail-Client meiner Wahl am Smartphone. Nutze ich auch seit vielen, vielen Jahren und bin überaus zufrieden. War früher K9 und jetzt einfach halt gleicher Code, anderer Name, Thunderbird Mobile. Klappt sehr gut. Ja, Element, Client für den Matrix-Server, primär auch für Messaging und Videocalls. Michael nutzt es auch schon sehr lange. Ich selber habe es jetzt aktiv noch nicht im Einsatz. Oder auch, wenn man auf XMPP unterwegs ist, sozusagen Conversations beispielsweise hier als Client, den man am Smartphone verwenden kann. Aber die nächsten Slides muss ich ein bisschen schneller, weil ich merke, ich bin ein bisschen schon hinten in der Zeit. Ich muss schauen, dass ich mal keine Vortragszeit von meinem zweiten Talk dann nehme. Also Zeitmanagement passt dann ganz gut. Habe ich jetzt nicht aktiv, wie man sieht, deshalb bin ich ein bisschen hinterher. Gibt es auch mehrere Apps, dass man iKalendern aus dem Internet beispielsweise synchronisiert mit ICS-X5. Man kann es dann auch in der Standard-App, Kalender-App vom Android anzeigen und auf diese Art und Weise einbinden. Webbrowsing, auch da gibt es mehrere Sachen, zum Beispiel direkt auch den Tor-Browser selbst, der natürlich halt das Tor-Netzwerk dahinter dann auch verwendet. Genau, Cookies werden automatisch gelöscht, wenn man das Surfen beendet, ist auch in Google Play verfügbar. Firefox ist eben der bekannteste Browser, ist eben nach wie vor sehr weit verbreitet, es enthält einige proprietäre Komponenten, hauptsächlich Verbindung zu Mozilla. Privacy Rating ist daher 6 von 10, das sieht man auch im iOS immer mit dabei, auch der Hintergrund, warum eine App welches Privacy Rating hat an der Stelle. Und man kann aber Dinge auch deaktivieren, das kann man auch machen. Es gibt nämlich standardmäßig eine Datenerfassung, also eben Usage und Technical Data und auch Crash Reports oder auch einen täglichen Telemetrie-Ping. Das muss man sonst aktiv deaktivieren und das sind auch Dinge, die manchen auch sauer aufstoßen, wo manche dann auch an der Stelle nicht mehr Firefox nutzen, sondern andere Alternativen. Ja, was gibt es hier? Firefox Focus, das ist auf Datenschutz optimiert. Auch da kann man die Telemetrie deaktivieren. Fennec ist dann eine neu kompilierte Version von Firefox, wo eben die proprietären Teile entfernt wurden. Da gibt es ein höheres Privacy-Rating an der Stelle dann. Man sollte bei anderen Forks aber immer darauf achten, wie weit hinken die dem Hauptprojekt hinterher. Also ich habe es bei Fennec jetzt nicht selber überprüft, aber grundsätzlich macht es Sinn, dass man möglichst am letzten Stand ist. Das heißt, das immer auch kritisch beäugen an der Stelle. Genau, eine weitere Variante von Firefox ist MAL, auch dort Telemetrieoptionen entfernt. Multimedia VLC, bekannt am Desktop, funktioniert auch toll am Smartphone, auch für Smartphone verfügbar. NewPipe, das ist eine App, mit der ich auf unterschiedliche Quellen, also auch auf Media.ccc.de kann ich zugreifen, aber auch auf YouTube. Habe dann keine Werbung mit dabei, ich kann auch Dinge herunterladen sozusagen, empfiehlt sich auch, wenn ich jetzt mit der Bahn unterwegs bin und jetzt nicht ständig das Bahnnetzwerk da belasten möchte, kann ich Dinge auch vorab herunterladen, unterstützt eben auch weitere Plattformen, ist natürlich jetzt nicht auf Google Play dann drauf, sondern dort ist eher das Ziel, dass man YouTube-App dann sozusagen verwendet. Aber es ist ganz bequem, ich nutze auch es gerne, wenn ich zu irgendwelchen Spielen Musikstücken dazu spielen möchte, suche ich es mir raus und klappt auch hier ganz gut dafür. Als Spotify-Client gab es oder gibt es Spottube, da gab es vor einem Jahr einen Disput, es wurde von Spotify gesperrt, weil die API jetzt nicht ganz konform deren Nutzungsbedingungen genutzt wurde. Es gibt jetzt auch eine Erweiterung, mit der ich es dann rechtlich wieder richtig hinbekommen sollte. Ich habe es in einer halben Stunde nicht hingebracht, jetzt habe ich selber nicht getestet, aber grundsätzlich sollte es funktionieren. Sind auch Dinge, die sich dann von Tag zu Tag auch immer wieder ändern. Ja, und AntennaPod als Podcatcher, auch ja, eine meiner Lieblings-Apps an dieser Stelle. Radio Druid zum Radiohorchen, Radiosender in der Nähe finden. Genau, jetzt gehe ich ein bisschen flotter drüber. Keyboards, wichtig ist hier beim Keyboard wirklich achten, welche App ich verwende, weil was macht ein Keyboard? Sie können natürlich die Tastatureingaben aufzeichnen, also insbesondere auch Benutzernamen und Passwörter. Das heißt, nicht irgendwelche fancy Apps ausprobieren, die einfach cool aussehen, weil das ist so eine billige Möglichkeit, um an User-Daten zu bekommen. Das Ziel ist, dass man möglichst produktiv arbeiten kann. Heliboard ist da eines, was sehr gut funktioniert und auch Open Source ist. Auch keine Netzwerkberechtigungen braucht an der Stelle. Also dort auch gucken, wenn es auch convenient ist, oftmals halt übers Netzwerk halt Vorhersagen etc. zu unterstützen, aber immer auch den Datenschutz hier beachten. Genau, Notizen, Shoplen als Beispiel. Das gebe ich eher zum Nachlesen, damit wir noch eine Frage für ein paar Minuten für Fragen haben. Gerätemanagement, da geht es in erster Linie um das Thema, wie ich die Batterie schonen kann. Auch hier gibt es Apps, um eben mich zu unterstützen, zwischen ja, so 20% und 80% des Akkustands zu bleiben. Und eine Benachrichtigung zu halten, wenn ich den Bereich verlasse. Lern-Apps, gibt es ein Lernkartentool. Im Prinzip, wie man es von Lernkarten von früher kennt, wie es halt noch haptisch war, und das Gleiche funktioniert auch hier. Michael Obtenhacker nutzt das sehr intensiv, also danke nochmals für die Empfehlung jetzt via Stream. Er hat letztes Jahr zumindest 6700 Karten verwendet. Den Link hat es mir rausgenommen, den werde ich noch nachreichen. Man kann vorhandene Kartensätze nutzen, man kann auch Kartensätze bereitstellen, man kann auch private Datensätze haben. Michael verwendet es beispielsweise auf Konferenzen, wenn er mit jemandem spricht, fragt, ob man ein Foto machen darf, schreibt den Namen drunter und dann schaut er, dass er auf der Rückfahrt im Zug sozusagen wieder sich den Namen wieder merkt und dann guckt, okay, wer war das, dann kann man sich den Namen dann leichter merken. Genau, QuickTick als Dictionary, muss ein bisschen drüber gehen, weitere Apps. Für Konferenzen gibt es die App Gigity, da sind sehr viele Konferenzen mitgelistet. Hier jetzt auch ein Auszug aus Frankreich eben, also es sind auch deutschsprachige Konferenzen mit dabei. Grazer Linux-Tag in 2 Wochen zum Beispiel, wenn man hin möchte, kann man reingucken und schauen, was gibt es in 2 Wochen in Graz. Den Vortrag gibt es in Graz auch, also deshalb muss man nicht extra nach Graz fahren. Aber, genau, Secure Camera, das ist was das GriffinOS-Projekt beigetragen hat und das finde ich bei denen echt toll, dass sie auch Code wieder upstream geben. Ist auch ein Google Play dabei sozusagen. Das heißt, ich kann mir jetzt auch ohne F-Droid sozusagen raufgeben. Ich möchte nicht die Standardkamera haben. Ich möchte meine mehr datenschutzkonforme Kamera nutzen. Dann kann ich die auch an Stock Android installieren. Das gleiche für den PDF-View. Auch da hat das GriffinOS-Projekt was zurückgegeben. Genau, Mastodon, vielleicht hier die Frage, wer nutzt Mastodon am Smartphone? Okay, 40% sogar, also man merkt es auch im Wachsen. Michael und auch ich haben es installiert, LinkedIn rausgegeben am Smartphone, um das Mastodon als erstes zu nutzen. Und man sieht, dass auch auf manchen Kanälen echt immer schon mehr und mehr passiert, also es wird immer mehr zu einer Alternative hier. Hat auch einen schönen Begrüßungsbildschirm, also das ist auch ein, man sieht das Maskottchen auch hier überall auf der Konferenz, also kann man nur empfehlen. Genau, Barcode-Reader, Terminal and Shell, jetzt muss ich dann, 9 Minuten sind es noch. Genau, bin ich bei den abschließenden Gedanken. Ich selber verwende iOS seit 2 Jahren, seit den Chemnitzer Linux-Tagen 2024. Genau genommen im Mai danach bin ich dann auf iOS gewechselt, nutze seitdem jetzt viele Free- und Open-Source-Apps, also vor allem auch NewPipe, AntennaBot, die Öffi-App gerade heute wieder. Das sind so Favoriten, die ich neben den Standard-Apps von iOS verwende und auch gerne nutze. Eine Frage, die ich jetzt noch in den Raum stellen möchte, und zwar bei vielen proprietären Apps, also beispielsweise Banken oder Bahnunternehmen, wo man nur die App des Herstellers nutzen kann, da gibt es manchmal auch die Möglichkeit, einfach das auf der Webseite zu nutzen, um die App nicht zu verwenden. Macht das irgendjemand systematisch, weil ich dann, okay, jetzt zähle ich jetzt kurz durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, das brauche ich nicht mehr durchzählen, das sind ungefähr 15%. Also ganz interessant, das ist eben eine Möglichkeit, dass ich gar keine App nutzen möchte, ich kann auf Bahn.de raufgehen, mir dort ein Ticket kaufen, das PDF bekommen und das dann auch herzeigen, dann habe ich auch dieses Tracking nicht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um sich zu schützen, einfach nur auf die Webseite zu gehen. Ist aber nicht ganz so komfortabel, aber 15% hier nützen es auch schon. Also man sieht, es ist eine Möglichkeit für Geeks. Ich selber habe es bisher noch nicht gemacht, aber wäre durchaus eine Option. Genau, was fehlt noch? Gute FOSS-Offline-Wörterbücher und das passt jetzt ganz gut, weil ich da auch den Klaas Freitag hinten sehe. Es sollte im Vortrag noch näher auf Cloud, also auch Open Cloud beispielsweise für das Selbsthosting der Daten eingegangen werden. Man kann bei iOS die Morena Cloud nutzen, aber bestes natürlich, wenn man eine Open Cloud zum Beispiel auch zu Hause stehen hat und das dort macht, das ist auch möglich. Also das ist noch, was ich dann noch auch da mit motivieren möchte. Und möchte sagen, ich habe nicht gewusst, dass du kommst, das ist jetzt zwar keine Absicht oder nicht abgesprochen, dass das drinnen steht. Aber gerne auch noch beim Open Cloud Stand auch vorbeikommen, über die Stiege runter und links, wer dazu Fragen hat. Genau, danke an alle, die eben da Hinweise gegeben haben, also vor allem auch an den Michael Obtenacker. Danke via Stream. Und das sind die Namen aller, die mit ihm über Social Media in Kontakt waren oder mit mir. An die Mitwirkenden von F-Droid und an Michael für die Basis zur Präsentation, die unter CC BY-SA steht. Das heißt, sie kann auch gerne weiterverwendet werden, die Präsentation. Es ist hier der LaTeX Source. Für mich war es das erste Mal seit 22 Jahren, seit der Diplomarbeit LaTeX zu verwenden. Ich kann es aber empfehlen, es funktioniert nach wie vor. Es gibt auch einen LaTeX-Stand oder einen Tech-Stand unten. Und damit wäre ich jetzt am Ende der Präsentation und 4 Minuten sind noch Zeit für Fragen. Gibt's noch kurze Fragen?
Ja.
Ich hätte eher noch zwei App-Empfehlungen, gerade wenn es darum geht, wo Text vorliest, beziehungsweise dann eben auch Texteingabe per Sprache. Also Sherpa TTS ist sehr gut, gerade auch, wenn man sagt, wenn man sich Text vorlesen lassen, kann man auch für Navigation und so benutzen. Und Whisper kann man sich auch runterladen, das ist dann wirklich Sprache in Text umwandeln, kann man dann auch gut in einige Open-Source-Tastatur mit einbinden. Mhm. Benutze ich sehr regelmäßig.
Also Sherpa war das und Whisper, wenn ich es richtig wiederhole. Sherpa TTS und Whisper, also dann nochmal der Hinweis, dass man das noch ergänzen kann und werde ich dann auch gerne mit aufnehmen. Danke für den Hinweis. Genau, sonst noch eine Frage? Genau, hier noch.
Danke, schöne Zusammenfassung von Apps. Ein Hinweis, OSM End kann auch Verkehrsdaten anzeigen. Oh. Ist ein bisschen Gefummel, aber das geht über die Ebenen in den Karten. Da kann man auch von, also man kann ja Bing einblenden lassen und anderes Kartenmaterial.
Oh.
Und es geht auch, dass man da Verkehrsdaten einblenden
lässt. Super.
Was es nicht kann, ist den Verkehr danach ausrichten.
Also danke für den Hinweis. Man kann bei Osmand mittlerweile Verkehrsdaten anzeigen, aber nicht den Verkehr danach ausrichten. Danke für den Hinweis, werden wir die Folien gerne aktualisieren. Und hinten noch eine Frage.
Ja, ich habe auch noch eine Ergänzung und Frage. Ich nutze Optanium zum Installieren von Apps. Da kann ich auf F-Droid, GitHub, also ich kann direkt auf die GitHub-Seiten zugreifen und kann es installieren. Ist aber kein App-Store, also du kannst keine Apps suchen, du musst sie kennen. Wie NewPipe zum Beispiel wird dort installiert. Und dann habe ich noch eine Empfehlung, anstatt NewPipe zu nutzen, nutz LibreTube. LibreTube sendet keine Daten an YouTube direkt, sondern geht erst über einen Proxy. NewPipe sendet direkt Daten von deinem Handy an den Proxy. Mhm. Wurde von GrapheneOS jetzt auch gesagt, also im Chat zumindest haben sie gesagt,
nee, nutzt das lieber nicht. LibreTube,
so wie LibreOffice, aber anstatt dann Tube.
Also LibreTube noch als Alternative für NewPipe, danke, nehme ich auch gerne mit. Vielen Dank, dann wären wir am Ende, glaube ich, von der Zeit, dass wir die 2 Minuten noch rüberbekommen, sonst bin ich gerne in einer Stunde noch erreichbar. Danke nochmal.